Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. China ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Das wurde vom Statistischen Bundesamt Anfang des Jahres nochmal bestätigt. Und in der Pressemitteilung des Bundesamtes steht auch, was bei Exporten und Importen die wichtigsten Handelsgüter sind: Kraftwagen und Kraftfahrzeugteile, im Klartext Autos und Autoteile. Viel mehr muss man eigentlich nicht wissen, um zu verstehen, warum in diesen Tagen viele deutsche Automanager nach Peking reisen, um die dortige Automesse zu besuchen. Doch der Blick in Richtung China ist auch mit Sorgen verbunden. Wir schauen auf die Herausforderungen für die deutschen Autokonzerne und auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat heute vor Wirtschaftsspionage durch China gewarnt. Und außerdem in dieser Sendung: ab Juli gibt es ein kräftiges Plus bei der Rente. Wie ein etwas optimistischerer Bundeswirtschaftsminister die weiterhin schlechte Wirtschaftslage verkauft und was die Bundesregierung gegen Wohnungslosigkeit unternehmen will. Es liegt in der Natur der Sache, dass Geheimdienste nicht allzu häufig über ihre Arbeit und ihre Erkenntnisse sprechen. Im letzten halben Jahr veröffentlichte der Deutsche Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, gerade einmal 4 Pressemitteilungen. Zu einer Tagung einzuladen, das ist für Geheimdienste noch ungewöhnlicher. Und so ist das, was da heute in Berlin geschah, bemerkenswert. Der Bundesverfassungsschutz lud gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband ASW zu einem Kongress ein, um über China zu sprechen. Chinas Streben in der Welt wurde die Veranstaltung recht diplomatisch genannt. Konkret ging es auch um mögliche Wirtschaftsspionage. Steffen Wurzel berichtet.
Chinesische Spionage gefährdet die Existenz ganzer Unternehmen. So die ausdrückliche Warnung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Vizepräsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes, Sinan Seelen, rief die deutsche Wirtschaft auf, die teils immer noch verbreitete naive Haltung gegenüber China abzulegen. Gerichtet an Firmenvertreterinnen und Vertreter im Publikum sagte Seelen:
Wir haben eine Vielzahl von Fallbeispielen, in denen vielleicht eine etwas höchst optimistische und zu positive Haltung hinsichtlich der Handelsbeziehungen zu China dazu geführt hat, dass sich diese Unternehmen praktisch aufgelöst haben. Das droht auch Ihnen.
Bei dem Fachkongress in Berlin warnten auch Fachleute aus Thinktanks und von Universitäten die deutsche Wirtschaft übereinstimmend davor, im Umgang mit Akteuren aus der Volksrepublik leichtgläubig zu sein. Wenn sich die Bundesregierung in ihrer China-Strategie vornehme, Risiken zu minimieren, sogenanntes De-Risking, dann sei das sinnvoll, so der Wirtschaftsexperte Max Zenglein vom Berliner China-Forschungsinstitut Merix.
Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir über China reden, haben einige Unternehmen mehr Sorge vor der Bundesregierung als von der Kommunistischen Partei Chinas. Und das ist, glaube ich, schon mal eine Fehleinschätzung in der Situation und auch eine schwierige Gemengelage.
Mit China wirtschaftlich zusammenzuarbeiten und gleichzeitig De-Risking zu betreiben, das sei ausdrücklich kein Widerspruch, betonte Zenglein. Das eine tun und das andere nicht lassen, sagte der Ökonom.
Es geht darum, sich auch seine eigenen Interessen im Klaren zu sein und zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Insbesondere Länder wie Südkorea, Japan, auch Taiwan, bei denen steht viel mehr auf dem Schirm. Wirtschaftlich sind sie viel abhängiger von China, aber es geht eben auch um die nationale Sicherheit. Das heißt, es ist kein Widerspruch.
Chinas kommunistische Führung wolle die Volksrepublik zur weltweiten Nummer 1 machen. Wirtschaftlich, technologisch und politisch, betonte Verfassungsschutz-Vizepräsident Sinan Seelen. Dieses Ziel verfolge die Staatsführung in Peking mit legitimen Mitteln, aber eben auch mit illegitimen, unter anderem durch Spionage. Besonderes Interesse habe China an den Branchen, in denen das Land technologisch noch nicht so weit sei wie demokratisch regierte Länder. In den Bereichen Luft- und Raumfahrt etwa oder bei der Medizintechnik und wenn es um Robotik und Energieeffizienz gehe. Das Ziel der chinesischen Regierung sei, die entsprechenden Wissenslücken auf jeden Fall zu schließen.
Auf dem Weg zu diesem Ziel ist Deutschland aufgrund seiner herausragenden wirtschaftlichen und geopolitischen Rolle weiterhin eines der bedeutendsten Aufklärungs-, Beschaffungs- und Einflussziele für China. Alle staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sind eingebunden.
Deutschland befinde sich auf einer Reise, sagte Seelen. Von einer naiven Haltung gegenüber bestimmten Staaten wie China hin zu einer realistischeren Haltung. Für das Umdenken sei es höchste Zeit.
Das war ein Beitrag von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Wenn Sie unsere Sendung regelmäßig hören, dann kennen Sie das. Wirtschaftsforschungsinstitute geben Prognosen über die deutsche Konjunktur ab und meistens in den vergangenen 2 Jahren sind die pessimistisch. Da ist es bemerkenswert, dass der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Instituts zum 3. Mal in Folge gestiegen ist auf nun 89,4 Zähler. Die Stimmung wird also etwas besser. Man könnte aber auch sagen, sie ist nicht mehr so schlecht. Christine Bergmann berichtet.
Das Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft ist nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Das heißt, die Unternehmen sind nur nicht mehr ganz so pessimistisch. Getragen wird das vor allem von den Verbrauchern. Die Konsumnachfrage springt jetzt an, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Wir haben derzeit Lohnerhöhungen, die über die Inflationsrate hinausgehen. Die Inflationsrate sinkt ja und das bedeutet, die Haushalte haben letztlich doch real auch mehr Geld im Geldbeutel und fangen jetzt auch an, dieses Geld auszugeben.
Nicht ganz so gut sieht es dagegen in der Industrie und in der Bauwirtschaft aus. In beiden Branchen ist der Gesamtindex zwar gestiegen, aber nur sehr gering und vor allem die Industrie klagt über die schlechte Auftragslage. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung sei hier groß, sagt IFO-Präsident Fuest, und das führe auch dazu, dass sich die Unternehmen mit Investitionen zurückhielten. Für ihn ist es deshalb wichtig, dass die Politik eine überzeugende Wachstumsagenda vorlegt, Bürokratie abbaut, für stabile Energiepreise sorgt und die Steuern senkt.
Christine Bergmann berichtete, und das war also der Wunschzettel des Chefs des IFO-Instituts in München in Richtung Berlin, in Richtung Bundesregierung. Und der Mann, der dort für den Verlauf der Konjunktur und möglichst gute Rahmenbedingungen mitverantwortlich ist, heißt Robert Habeck. Der Bundeswirtschaftsminister stellte heute die Frühjahrsprognose der Bundesregierung vor. Und auch hier, wie beim IFO-Index, etwas mehr Optimismus in einer weiterhin durchwachsenen Gesamtlage. Jörg Münchenberg berichtet.
Es ist nur eine Mini-Korrektur nach oben. Nach den Berechnungen des Wirtschaftsministeriums dürfte die deutsche Konjunktur in diesem Jahr um 0,3% zulegen, anstatt nur um 0,1%, wie noch vor 2 Monaten prognostiziert. Verantwortlich für die Anpassung, so der zuständige Minister Robert Habeck von den Grünen, sei das Anziehen der Binnennachfrage, weil auch die Inflationsrate im kommenden Jahr laut Projektion auf 1,8% zurückgehen wird.
Eine geringere Inflation heißt, dass mehr Geld von dem verfügbaren Haushaltseinkommen verfügbar ist und dieses Geld verkonsumiert werden kann. Das heißt, das Absinken der Inflation wird zu einer Nachfrage der Konsumenten führen. Die Menschen haben wieder mehr Geld im Portemonnaie und werden dieses Geld nach Lage der Dinge auch ausgeben. Die Kaufkraft nimmt also zu, die Reallöhne steigen und das wird dann zu einer binnenwirtschaftlichen Erholung beitragen.
Was aber nichts daran ändern wird, dass die Konjunkturaussichten insgesamt verhalten sind. Auch 2025 wird laut Prognose die Wirtschaft lediglich um 1% zulegen. Und das sogenannte Potenzialwachstum, also die vollständige Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten, bleibt schwach. Insofern das nüchterne Fazit des Wirtschaftsministers.
Deutschland ist abgefallen in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern. Das ist ein Problem, das sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Und vielleicht darf man es hemdsärmlich so formulieren, weil es so gut lief, haben wir uns wirtschaftspolitisch in den letzten Jahren eine gewisse Schludrigkeit erlaubt und haben die Probleme, die ja erkennbar gewesen sind, nicht mit der Konsequenz und Härte bearbeitet.
Was nun die Ampelkoalition kurzfristig dagegen unternehmen will, Stichwort Konjunkturpaket, darauf gab der Wirtschaftsminister heute keine konkreten Antworten. Vielmehr machte Habeck gerade in Richtung FDP deutlich, was seiner Meinung nach nicht funktionieren wird. Etwa die Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine umfangreiche Entlastung der Wirtschaft durch großzügige Abschreibungsregeln, wie von den Liberalen zu Beginn der Woche in einem 12-Punkte-Programm gefordert.
Ich glaube, eine breite Absenkung von Steuern, so sehr man sie sich wünschen könnte, gibt der Haushalt nicht her. Möglicherweise ist sie dann auch nicht zielgenau. verläppert quasi. Wir haben ja kein Problem mit der Sparquote. Also dass mehr Geld zurückgehalten wird, kann jetzt nicht Sinn der ganzen Übung sein, sondern es muss dann eine Incentivierung geben, wenn es zu Investitionen führt.
Für zielgerichtete Subventionen hatte sich Habeck schon bei früherer Gelegenheit ausgesprochen, was wiederum die FDP ablehnt. Letztlich ist beim heutigen Auftritt des Wirtschaftsministers vor allem eines deutlich geworden. In Sachen Wachstumspaket liegen die Positionen der Ampelpartner auch zum Leidwesen des Wirtschaftsministers noch weit auseinander.
Natürlich ist eine uneinige Regierung jetzt auch nicht gerade hilfreich, um Vertrauen in das Land und in die Entscheidung des Landes zu treffen. So, und deswegen ist ja die logische Konsequenz, dass ich jetzt nicht einzelne Punkte von Parteianträgen kommentiere, sondern darauf hinarbeite, dass wir als Regierung geschlossen und gemeinsam Lösungen präsentieren.
Der Bundeswirtschaftsminister war das im Beitrag von Jörg Münchenberg. Deutschland ist, verglichen mit den meisten anderen Staaten der Welt, ein reiches Land. Und trotzdem sind in Deutschland Hunderttausende Menschen wohnungslos. Die Vereinten Nationen haben die Agenda 2030 aufgesetzt, der sich auch Deutschland angeschlossen hat, und demnach soll bis zum Jahr 2030 allen Menschen sicherer und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung hat einen Aktionsplan formuliert und heute vorgestellt, wie das Ziel erreicht werden soll. Claudia van Laak berichtet.
Die Obdachlosenpraxis am Berliner Ostbahnhof hat sich Clara Geiwitz ausgesucht, um den nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit vorzustellen. Hier erhalten alle medizinische Unterstützung, auch ohne Krankenversicherung, erklärt die Leiterin der Einrichtung Christine Recknagel, der Bundesbauministerin.
Wir sehen einen Unterschied zur Hausarztpraxis, deutlich mehr Wunden und Parasiten. Wir sehen viele Parasitenerkrankungen, also Läuse, Krätze.
Genau. Aber ich meine, wenn Sie das nicht machen würden, dann gäbe es wahrscheinlich gar keinen mehr, der sich um diese Menschen kümmert. Ne?
SPD-Bundesbauministerin Clara Geiwitz will mit diesem Besuch zeigen, Kommunen, Länder, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Ehrenamtliche, sie alle kümmern sich schon lange darum, Obdachlosigkeit zu lindern. Mit dem heutigen Tag kommt noch ein weiterer Akteur hinzu.
Ich bin sehr froh, dass der Bund jetzt auch dabei ist, wo so viele andere Akteure das schon seit Jahrzehnten machen.
Das Ziel ist ambitioniert. Mit dem heute vom Kabinett verabschiedeten nationalen Aktionsplan soll die Obdachlosigkeit bis 2030 überwunden werden. Es gehe um eine ganze Reihe von Maßnahmen, sagt Geiwitz. Wichtig sei zum Beispiel eine stärkere Prävention.
Denn die Verhinderung von Wohnungslosigkeit ist natürlich viel, viel besser als die Bekämpfung und Überwindung. Aber es geht auch um Akuthilfe. Dazu gehören der Zugang zu dauerhaften Versorgung zum Wohnraum. Deswegen spricht heute zu Ihnen auch die Bau- und Wohnungsministerin. Aber wir haben auch das Thema Standard der Unterbringung in Notunterkünften.
So sind Kommunen bereits jetzt verpflichtet, all diejenigen unterzubringen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Diese Notunterkünfte seien oft menschenunwürdig, so Geiwitz. So brauche es zum Beispiel getrennte Unterkünfte für Frauen und ein Mindestmaß an Privatsphäre.
Normalerweise rede ich in Deutschland ja eher darüber, dass wir zu viele Standards haben im Baubereich. Und umso überraschender und erschreckender ist eigentlich, dass wir keine Qualitätsstandards haben für die Unterbringung in Notunterkünften.
Der Mietmarkt in den Metropolen ist angespannt. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert, liegt aktuell bei knapp 1,1 Millionen. Jetzt versucht die Bundesregierung eine Trendumkehr mit Milliardenförderung für den sozialen Wohnungsbau. Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Sabine Bösing, ist skeptisch.
Wohnungs- und Obdachlosigkeit überwinden bis 2030 heißt, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, da gerade die schlechten Nachrichten über den Wohnungsmarkt nicht abreißen.
Für Dominik Bloh gehört zum nationalen Aktionsplan auch, Vorurteile gegenüber Obdachlosen abzubauen. Er selber lebte 11 Jahre lang auf der Straße, schaffte den Aufstieg und engagiert sich jetzt ehrenamtlich.
Wer einmal sein Zuhause verloren hat, ist es schwer, wieder ein Zuhause zu finden. Und es braucht viel Zeit und Geduld beim Ankommen. 8 Jahre bin ich weg von der Straße. Und mein bezeichnender Zustand, den ich immer so benenne, ist, die Straße ist im Kopf.
Die Reaktionen auf den heute verabschiedeten nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit fallen gemischt aus. Es seien lediglich unverbindliche Empfehlungen ohne konkrete Maßnahmen, so lautet die Kritik. Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ihrerseits warnt vor Eingriffen ins Mietrecht.
Die Straße ist im Kopf. Das war ein Beitrag von Claudia van Laak. Für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gibt es ab Anfang Juli mehr Geld. Auch das hat heute das Bundeskabinett beschlossen. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Schon in den vergangenen Jahren sind die Renten kräftig gestiegen. Doch die hohe Inflation hat das Plus dabei mehr als aufgefressen. Das ist in diesem Jahr anders. Einer erwarteten Inflation von rund 2,5% steht ein Plus von knapp 4,6% bei der Rente gegenüber. Von einer guten Nachricht für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner spricht denn auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD.
Der Hintergrund ist, dass wir einen starken Arbeitsmarkt haben. Noch nie waren so viele Menschen in Arbeit in Deutschland wie heute. Und der zweite Grund ist, dass wir kräftige Lohnabschlüsse haben.
Basis für die Berechnung der Rentenanpassung ist nämlich die allgemeine Lohnentwicklung. Berücksichtigt wird auch, wie sich die Zahl der Rentenbezieher im Vergleich zur Zahl der Beitragszahler entwickelt. Heil kündigte an, dass das geplante Rentenpaket der Ampelkoalition im Mai im Kabinett behandelt werden soll. Es sieht die Einführung der sogenannten Aktienrente vor. Außerdem soll festgeschrieben werden, dass die Renten nicht unter ein bestimmtes Niveau fallen dürfen.
Hans-Joachim Viehweger berichtete. Vor etwa 10 Jahren konnte man die Lage deutscher Autokonzerne manchmal so zusammenfassen. In Europa und den USA lief es nicht so gut. Trotzdem schrieben die Autobauer kräftige Gewinne dank der Geschäfte in China. Jahrelang lief es für deutsche Autobauer prächtig in China und kaum ein Konzern setzte so auf den riesigen Markt wie Volkswagen. So etwas macht verwundbar, auch wenn der Absatz von VW in China zuletzt wieder leicht gestiegen ist. Vor etwa 10 Jahren, als deutsche Autokonzerne über den Markt in China schwärmten, gab es dort kaum Konkurrenz direkt aus China. Und das hat sich gewaltig geändert, vor allem bei Elektroautos. Morgen startet in Peking die Auto-Show. Vor dem Start der Messe hat sich Christoph Kober vor Ort umgeschaut.
Dienstagnachmittag im Südosten Pekings in einem der größten Einkaufszentren der Stadt. In einem Showroom im 2. Stock steht das neueste Modell auf Chinas E-Automarkt. Türkisfarben, 4 Türen, fließende Linien, wuchtige Radkästen, Glasdach. Innen unter anderem natürlich ein großer Touchscreen. Der Bildschirm und das Lenkrad, die fühlen sich an wie in einem richtigen Sportwagen. Ich bin noch nicht Probe gefahren, aber wie das Auto aussieht, ist echt okay, sagt etwa die 33-jährige Yang Mengyuan. Der SU7, wie der Wagen heißt, ist das erste Auto, das ein Elektronikkonzern hat bauen lassen. Xiaomi, der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Der setzt auf die Loyalität einer bestehenden Kundenschar und seine Kapitalkraft, sagt Autoanalyst Zhong Shi. Alle E-Auto-Hersteller müssen um ihre finanziellen Mittel kämpfen. Xiaomi ist vielleicht der Letzte, der sich auf den Markt traut und hat umgerechnet fast 15 Milliarden Euro dafür beiseite gelegt. Wer als Hersteller bestehen will, braucht vor allem digitale Technik im Wageninneren. Dabei hatten die chinesischen Marken bislang mehr Erfolg als die deutschen. Und auf Chinas vollem E-Automarkt ziehen Rabatte. Die hat auch Volkswagen zuletzt gewähren müssen, in seinem Kampf darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Außerdem will der deutsche Hersteller nun noch mehr auf den speziellen Geschmack chinesischer Kunden eingehen. Nicht nur, indem sich das Auto von allein mit sozialen Netzwerken verbindet, sagt China-VW-Markenchef Stefan Mecher.
In China ist es extrem wichtig, dass die Autos eine sehr, sehr gute Sprachsteuerung haben, weil der Kunde eben viele Dinge im Auto navigiert mit Sprache. Ob das jetzt Fenster runterlassen ist, Temperatur ändern im Auto, Sitzheizung anstellen. Und das muss halt top performant sein, auch von allen Positionen des Fahrzeugs.
Auf der Messe in Peking will VW eine eigene neue E-Automarke präsentieren. Für progressive Käufer, wie es heißt. Gemäß dem Motto weniger Wolfsburg, mehr China hat Volkswagen im Osten des Landes ein eigenes Entwicklungszentrum für Elektromobilität gebaut. Spät, aber richtig, glaubt Autoanalyst Zhong Shi. Wenn eine neue Idee erst bei allen möglichen Abteilungen in der deutschen Firmenzentrale abgesegnet werden muss, dann dauert das zu lange. Und die Entwicklung auf dem Markt geht schon wieder in eine andere Richtung. Als Volkswagen vor 40 Jahren in China angefangen hat, gab es quasi null Konkurrenz. Heute betreibt der Hersteller 39 Werke im Land und sucht trotzdem die Kooperation mit dem Start-up Xiaopeng. Das Ziel? Gemeinsame E-Autos bei niedrigeren Entwicklungs- und Produktionskosten. China-VW-Markenchef Stefan Mecher.
Das Bild in 2027 wird fundamental anders aussehen als heute. Wir werden in den nächsten Jahren über 35 neue Produkte bringen, 16 Elektrofahrzeuge. Wir zeigen eine neue Design-DNA mit Technologiefeatures.
Und dann müssen Chinas Verbraucher all die Autos nur noch kaufen.
Vor dem Start der Autoshow in Peking war das ein Beitrag von Christoph Kober. China ist enorm wichtig für deutsche Autokonzerne, aber natürlich ist China auch wichtig für Tesla. Der E-Autobauer aus den USA stand jahrelang für schnelles Wachstum, aber der schleppende Absatz von Elektroautos macht jetzt auch Tesla zu schaffen. Ralf Borchert berichtet.
Der Umsatz bei Tesla ist zum ersten Mal seit fast 4 Jahren zurückgegangen, um 9% auf 21,3 Milliarden Dollar. Umgerechnet 19,9 Milliarden Euro. Der Gewinn brach im ersten Quartal dieses Jahres um 55% gegenüber dem Vorjahr ein, auf gut 1,1 Milliarden Dollar. Als Grund nannte Tesla unter anderem, dass die Produktion im Werk Grünheide bei Berlin nach dem Anschlag auf die Stromversorgung zeitweise stillstand. Doch im Hintergrund steht auch, dass E-Autos nach Jahren des Booms insgesamt weniger nachgefragt sind und dass sich Tesla wachsender Konkurrenz aus China, aber auch von europäischen Autobauern gegenübersieht. Firmenchef Elon Musk will weltweit mehr als 10% der Jobs bei Tesla streichen. Im Werk Grünheide soll der Einschnitt nicht ganz so tief sein. 400 feste Stellen sollen dort über ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. 2 weitere Schritte bekräftigte Musk bei einer Online-Pressekonferenz. Neue Modelle sollen bereits Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen, statt wie zunächst geplant im zweiten Halbjahr 2025. Und Musk betonte erneut, dass er mit Preissenkungen neue Kunden anlocken will. Auch an der Einführung eines neuen, besonders erschwinglichen Tesla-Modells will Musk festhalten.
Das war ein Beitrag von Ralf Borchert. Frage an Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. Weniger Umsatz bei Tesla klingt erstmal nach wenig begeisterten Aktionären, oder?
Ja, wäre da nicht Elon Musk der Tesla-Chef, den ein Autoexperte heute Mittag hier in am Deutschlandfunk als einen Zauberer bezeichnet, hat, denn letztendlich hat die Modelloffensive, die er angekündigt hat, auch die vielen technischen Neuerungen, die noch gar nicht entwickelt sind, aber die er ebenfalls angekündigt hat, für Begeisterung an den Börsen gesorgt. Tesla-Aktien ziehen um 12% an.
Für die Plattform TikTok in den USA wird's langsam möglicherweise eng. Auch der US-Senat hat ein Gesetz beschlossen, das den chinesischen Mutterkonzern zwingen soll, sich von TikTok zu trennen. Sonst droht ein Verbot der TikTok-Plattform in den USA. Jetzt ist der chinesische ByteDance-Konzern nicht an der Börse und trotzdem haben die Nachrichten aus den USA Auswirkungen auf den Aktienmärkten.
Man hat auf das beliebte Anlageinstrument der Schadenfreude zurückgegriffen, denn das Ganze freut natürlich die Konkurrenz und deshalb hat im Vorfeld der Eröffnung der US-Börsen es eine Reaktion gegeben bei der Konkurrenz Meta, die Facebook-Mutter. Die Aktien sind kräftig angezogen, aber auch die Papiere der Snapchat-Mutter Snap waren gefragt. Das Ganze hat sich aber inzwischen wieder erledigt. Meta und Snap inzwischen 1% im Minus. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass nach Börsenschluss die Facebook-Mutter Meta Zahlen auf den Tisch des Hauses legen wird und das sorgt für Unsicherheiten.
Wir haben in dieser Sendung darüber berichtet, der IFO-Geschäftsklima-Index ist gestiegen, der Bundeswirtschaftsminister ist etwas optimistischer, aber die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland, die bleibt durchwachsen. Wie wird das bei Ihnen bewertet?
Der IFO-Geschäftsklima-Index hat für ein kleines Zwischenhoch am Aktienmarkt gesorgt. Der deutsche Aktienindex ist bis auf 18.226 Punkte angezogen. Inzwischen ist aber die Luft raus, liegt an den Unsicherheiten, weil in den USA viele Hightech-Werte heute Abend Zahlen vorlegen. Aktuell steht der DAX 70 Punkte minus bei 18.068.
Und apropos Hightech, wir schauen auf Computerchips.
Und die profitieren davon, dass Texas Instruments und ASM gute Prognosen gestellt haben. Das schiebt zum Beispiel Infineon-Aktien um 6% an.
Und zum Schluss dieser Sendung und zum Schluss unseres Gesprächs der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro steht fast unverändert bei einem $1,0686. Beim Anleihenmarkt ist die Umlaufrendite um 5 Basispunkte auf 2,58% gestiegen und die Feinunze Gold kostet am Abend $2,333,21.
Und das war Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, sagt Benjamin Hammer.